Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit Professor Michael Bach, von Haus aus Physiker und Hirnforscher, arbeitet seit vielen Jahren an der Augenklinik der Universität Freiburg, hat sich spezialisiert auf Seh- und auf Augenforschung. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Heim. Ich hätte es nicht besser formulieren können als Sie.
Das ist ein ganz und gar ungewöhnliches Kompliment, das ich zum Einstieg einer Sendung bekomme. Aber ich nehme es dankend an. Was, Herr Bach, die Sehforschung angeht, ist das so eine Nischen- und Spezialwissenschaft, die Sie sich da ausgeguckt haben?
Naja, da gibt es schon weltweit viele Tausende, die das machen, aber es ist schon ziemlich speziell. Also das ist auch so was viele Disziplinen überschreitet. Es fängt halt an bei der Augenheilkunde. Ja? Also Augenerkrankungen spielen eine Rolle. Dann geht es aber auch darum, wie funktioniert unser Sehen überhaupt. Aha. Und dann geht das noch in den Bereich Computer Vision. Und deswegen gehört da auch durchaus ein Physiker hin, Ingenieure, okay. Biologen, Physiologen, Ärzte.
Also grenzüberschreitend, was Ihnen von Ihrem Naturell her vermutlich einigermaßen auch liegt.
Ja, sehr, ja? Genau das. Ja.
Was wissen wir über das menschliche Auge im Jahr 2015? Alles oder gibt es da noch blinde Flecken?
Also das Auge selbst und speziell die Nervenzellen im Auge, das ist eigentlich das bestuntersuchte Nervensystem im ganzen Körper. Bestuntersucht heißt eben nicht, dass man alles weiß, aber über das Auge weiß man relativ viel, wie die Nervenzellen da verschaltet sind. Es ist nur so, wenn es um Sehen geht, ist das Auge nur die erste Eingangsstufe. Die meisten Elemente, Dimensionen des Sehens, die wir haben, werden erst im Gehirn erzeugt aus einem Bild, was durchs Auge geht und dann sogar noch viel Informationen verloren hat. Mhm. Also das Gehirn erfindet weitgehend die Welt und da ist vieles noch nicht klar.
Kann man das an einem konkreten Beispiel festmachen? Also wir beide haben uns jetzt, sagen wir kurz nach 9:30, das erste Mal im Leben getroffen. Ja. Also wir sehen uns, jeder von uns speichert das Bild des jeweils anderen ab, aber vermutlich wird da noch sehr viel mehr abgeglichen. Also hat man so jemanden in der Art schon mal erlebt, findet man den sympathisch, was auch immer. Und das geht ja auch über Optik.
Ja, genau. Also es verändert sich regelrecht unser Gehirn. Ihres hat sich verändert, meines, weil wir uns kennengelernt haben. Für mich war diese Umgebung hier auch neu. Und wenn ich ein zweites Mal hier in dieselbe Situation käme, würde ich sie sicher anders erleben, weil ich ja schon auf Erlebnisse zurückgreifen kann. Ja. Das ist eigentlich bei allem so. Wenn das unser Sehen wird, entsteht dadurch, dass bisherige Erlebnisse oder sogar, was einfach die ganze Evolution in unser Gehirn gebaut haben, die Basis bilden, auf denen die neu reinkommenden Informationen dann das Bild von der Welt erzeugen.
Das bedeutet, wenn Sie jetzt beispielsweise das allererste Mal in Ihrem Leben in diesem Studio hier sind, nehmen Sie sehr viel mehr, sehr viel intensiver wahr als ich, der dieses Ding halt schon lange kennt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es mehr ist. Also ich würde sogar sagen, eher weniger. Also es ist eigentlich eine Reizüberflutung. Mhm. Ja, also es kommt dazu Unsicherheit. Was, die ist eine Fernsehaufnahme? Ich dachte, das wäre nur Radio. Ja, jetzt ist es auch im Fernsehen. Dann, alles ist neu und wir können gar nicht so viel Information aufnehmen. Das ist ganz klar. Es verengt sich dann ganz konkret, es verengt sich das Bild, wie ein Tunnelblick, der dann entsteht. Ja. Und beim nächsten Mal würde ich, falls Sie mich nochmal einladen sollten, beim nächsten Mal würde ich ganz anders neue Details.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Die Stones haben wir gerade gehört. Professor Michael Bach, haben Sie die mit Ihrer Band auch im Repertoire?
Nee, ein Stones-Stück haben wir komischerweise nicht dabei.
Okay, dafür haben wir zwei schon heute gehört. Einmal Beast of Burden in der Version von Bette Midler und jetzt die Stones mit Ruby Tuesday. Sie sind Augen- und Sehforscher, haben als Physiker angefangen. Irgendwann war Ihnen die Physikfrage zu langweilig oder zu schwierig? Oder warum sind Sie dann gewechselt?
Also eigentlich hat mich das Nervensystem schon immer interessiert. Ich erinnere mich, da war ich irgendwie 16 oder so, da kriegte ich ein Buch in die Hand über das Nervensystem von Bienen. Das fand ich äußerst faszinierend. Und ich bin deswegen nach meiner Diplomarbeit, wo ich merkte, das reißt mich nicht ausreichend vom Hocker, tatsächlich gezielt auf die Suche gegangen in andere Disziplinen. Ich war sogar in der makromolekularen Chemie und
Der Hirnforschung?
Die Hirnforschung, dadurch kam ich, irgendwer erzählte mir, geh doch mal dahin, da ist ein Physiker. Und dann bin ich dahin gegangen, ein Labor, da wurde tierexperimentell gearbeitet.
Was wurde da?
Tierexperimentell gearbeitet, ja.
Was haben Sie da, wenn ich fragen darf, für Experimente gemacht?
Also als ich dahin kam, wurde gerade eine Katze untersucht. Die war narkotisiert und es wurden von den Nervenzellen der Katze Impulse abgeleitet. Und dann wurde mir erzählt, ja, ich soll gleich mal zuschauen. Sie hätten schon mal einen da gehabt, der wäre dann umgefallen, ob ich das mir ansehen könnte. Ja, also Tierexperimente finde ich damals wie heute nicht das Goldene vom Ei, aber sie sind auch nicht so schlimm, wie sie mal dargestellt. Das wird ja geradezu schändlich, bösartig übertrieben. Und dann bin ich in die Hirnforschung gekommen.
Was haben Sie da für ein Tierexperiment gesehen, bei dem der Vorgänger umgefallen ist?
Das ja, was ich erzählte, es wurde an einer narkotisierten Katze,
so,
wurde von Nervensignalen die Impulse abgeleitet.
Okay, also das ist natürlich ein hochemotionales Thema, Tierversuche. Jetzt versuchen Sie gerade, wenn ich es richtig interpretiere, so eine Mittelhaltung einzunehmen. Es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber auch nicht so schlimm, wie alle sagen. Kann man das so formulieren?
Ja, man kann, also Antwort, ja, genau. Ja. Mhm.
Dann frage ich nochmal weiter. Und ich weiß auch nicht, ob man da eine Mittelposition einnehmen kann. Sind Tierversuche notwendig? Braucht man die, um irgendwie besonders tolle Kosmetika beispielsweise herstellen
zu können? Also Kosmetika ist natürlich genau so einer von diesen Problemfällen. Da gibt es diese LD50. Man muss also dem Tier irgendwie so viel von diesem Mittel geben, dass die Hälfte stirbt. Ja, ja. Und dann weiß man, wie hoch ist die Dosis, die gefährlich ist. LD für letale Dosis, da kommt das, glaube ich.
Letal heißt
das. Ja, LD, letal, genau. Und das, also ich selber finde Kosmetika relativ überflüssig. Das ist natürlich so eine Sache bei...
Braucht man Tierversuche, um beispielsweise für Menschen wichtige und wertvolle Medikamente herzustellen?
Zum Teil ja. Also ja. Also man muss mal einfach mal überlegen, wie gut es uns heute geht. Ja, wir werden im Mittel deutlich über 80 Jahre alt. Ja, und wenn jetzt über alles Mögliche geklagt wird im Gesundheitssystem und Lebensmittel seien vergiftet oder so, also so giftig kann es ja nicht sein. Ja, wenn wir alle so alt werden. Insbesondere dann, wenn man bis ins hohe Alter rüstig sein kann.
Ja, das hat jetzt aber mit den Tierversuchen nichts zu tun.
Ja, es war aber also auch eine tolle Methode von mir, irgendwie davon wegzukommen.
Habe ich gerade auch gemerkt.
Ich dachte mir, ja. das ist fast nicht vermittelbar,
ja.
Dass das sinnvoll sein kann.
Ja. Also mich macht es insofern auch ein bisschen ratlos, weil ich da kein Experte bin, logischerweise. Und Sie dann auch mit den Tierversuchen jetzt auch nicht mehr sehr viel in Ihrem weiteren beruflichen Leben zu tun
hatten. Ich habe am Ende, also die Tiere, die wir dann untersucht haben, das waren Affen. Und diese Affen, die wurden sowieso getötet, weil deren Knochenwachstum untersucht wurden. Und an dem Abend, bevor die getötet wurden, haben wir die untersucht. Mhm. Das ist eine mögliche Entschuldigung. Aber ich würde es jetzt gar nicht so groß entschuldigen. Das war schon sinnvoll. Trotzdem, wenn man anguckt, was ich gemacht habe. Ich habe am Ende meiner Doktorarbeit habe ich gesagt, ich bin nicht gegen Tierexperimente, aber ich würde das nicht gerne selber weitermachen wollen.
Okay, jetzt machen wir so unbefriedigend dieses ist da einfach ein Haken dran. weil Tierversuche sind heute nicht unser Thema, sondern Seh- und Augenforschung. Und da gibt's auch Dinge zu beschreiben und zu begutachten, die vielleicht doch ein bisschen schöner sind als Tierversuche.
Ja. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Professor Michael Bach aus Freiburg, Physiker, Hirnforscher, Augen- und Sehforscher und sozusagen der Meister der Magie der optischen Illusionen. Das kann man alles auf Ihrer Homepage sich sehr eindrucksvoll angucken. Wir beide haben jetzt das Problem, wie kriegt man optische Illusionen, optische Täuschungen im Radio rüber? Haben Sie eine Idee?
Ja, also es wäre jetzt billig zu sagen, schauen Sie sich meinen Internetauftritt an. Aber es gibt ein paar, die kann man vielleicht ausreichend gut beschreiben. Also wenn Sie wollen, machen Sie Folgendes mit.
Meinen Sie mich oder die Hörer?
Ja,
oder?
Sie auch. Ach, natürlich.
Okay. Also
ja, und aber die jetzt zuhören und die Hand frei haben. Also linke Hand nehmen, Faust machen, Faust an die Stirn legen, sodass der Arm, in die Mitte der Stirn, sodass der Arm... So, dass ziemlich genau eine Mitte zwischen den Augen ist und man sieht natürlich auch den Arm. Und jetzt nehmen Sie den Zeigefinger der anderen Hand und schieben den hinter den Arm durch.
Ja.
Und er kommt nicht wieder raus.
Ja, irgendwann schon.
Ja, zum Glück. Ja, okay. Ja, also der Zeigefinger nicht zwischen Nase und Arm, sondern hinteren Arm. Und er kommt langsam durch Schieben,
Das war bei mir jetzt so, keine Ahnung, 0,3 Sekunden Irritation, weil dieser Finger nicht kam.
Genau.
Erklärung?
Das liegt daran, dass der Arm zu nah ist, als dass das Bild in den beiden Augen richtig verschmolzen werden könnte.
Aha.
Und deswegen wird der Arm nicht in seiner richtigen Breite gesehen. Gucken Sie doch mal, wie breit der Arm ist. Das ist doch nur ein ganz schmaler Strich.
Ja.
Nicht?
Okay.
Und er ist aber nicht wirklich schmaler geworden. Das heißt, der Finger muss die volle Armbreite zurücklegen, aber er sieht schmaler aus und dadurch ergibt sich diese Irritation, die Sie genau beschrieben haben. Huch, 300 Millisekunden, wo bleibt er denn?
Also diese optischen Illusionen und Täuschungen bereiten Sie auf Ihrer Homepage im Internet auf und erklären es dann auch, habe ich jedenfalls gelesen, bis zu 20.000 Klicks pro Tag?
Ja, Klicks sind sogar mehr. Also, oder es ist immer eine Frage, wie man das misst.
Oder Besucher.
Besucher, also aktueller Wert sind so 4.000 Besucher pro Tag.
Immerhin.
Ja.
Ja. Werbung machen Sie keine?
Nichts, überhaupt nichts.
Warum?
Vollständig werbefrei. Ja, weil ich Werbung sowieso scheußlich finde.
Okay.
Gut, Sie haben jetzt auch hier gerade Werbung laufen lassen, aber es ändert nichts daran.
Wir haben überhaupt keine Werbung laufen lassen.
Ach, läuft hier nicht ab und zu Werbung?
Ja, ab und zu mal irgendwie vor der vollen Stunde.
Weil stimmt, das war jetzt gerade nicht.
Gerade
das war mein Fehler. Genau,
ja.
Wir haben recht. Und also so ein Internetauftritt kostet ja nicht wirklich viel. Das sind so 50 Euro im Jahr. Ja. Und ich finde es einfach angenehm, das ohne Werbung zu haben.
Aber mit Werbung würden Sie ein bisschen Geld verdienen?
Ja, wahrscheinlich gar nicht so wenig, ja.
Aha. Aber der Preis ist es Ihnen wert,
darauf
zu verzichten.
Ja.
Okay. Dieses fantastische Zusammenspiel zwischen dem menschlichen Auge und dem menschlichen Gehirn, das versuchen Sie auch mit verschiedenen Beispielen klar zu machen. Ist das was, das immer überall seit Jahrtausenden in allen Kulturen bei allen Menschen gleich funktioniert?
Ja, also der Mensch entwickelt sich ja nicht in den Zeiträumen, die wir überblicken. Das heißt, wir haben eben genau dasselbe Gehirn, dasselbe Auge und denselben Körper wie praktisch aus der Steinzeit. Und deswegen ist das auch schon in Griechen aufgefallen, dass es optische Täuschungen gibt. Also das sind immer wieder beschrieben worden, aber so richtig gründlich geht es erst los so nach dem Zeitalter der Aufklärung, wo man kritisch geguckt hat, was ist denn wirklich, wie ist es? Und seitdem sind eine ganze Reihe von Täuschungen beschrieben worden.
Wir wollten über dieses Darwin-Experiment sprechen, das mir persönlich, glaube ich, sogar besser gefällt als Ihnen.
Ja.
Weil? Also warum gefällt es Ihnen nicht so?
Das gefällt mir deswegen nicht, weil dieses Bild ist einfach hässlich.
Das Affenbild?
Ja, das Affen, das ursprüngliche Ausgangsbild, das ist künstlerisch für mich unangenehm.
Unästhetisch.
Unästhetisch. Ich habe das draufgesetzt, weil der Effekt ist toll, der ist stark.
Ja. Also wir müssen es vielleicht nochmal kurz erklären.
Ja,
Man sieht dieses Affengebilde, das Ihnen nicht gefällt.
Mhm.
In der Mitte einen kleinen Punkt, auf den man sich zu konzentrieren hat als Betrachter. Und was passiert dann?
Also man muss das mindestens 10, besser 20 Sekunden ganz ruhig anschauen. Danach schaut man auf einen hellen Hintergrund, und das kann man auf der Seite noch automatisch machen. Danach schaut man auf einen hellen Hintergrund, man sieht ein Nachbild. Das Nachbild ist nie so scharf wie das Bild vorher, das Positive, weil der Blick nicht so ruhig war. Und das Nachbild zeigt also grobe Strukturen. Und da sieht man jetzt plötzlich das Gesicht von Darwin, sehr charakteristisch, im Nachbild erkennbar. Das heißt, dieses Affenbild hat sich verwandelt in das Bild Darwin.
Warum?
Meinen Sie, warum es jetzt Darwin ist oder warum Sie das verwirrt? Ja, also die Affen sind halt so arrangiert, dass sie im Nachbild das Gesicht von Darwin erzeugen. Ja, und die feinen Linien zwischen den Affen, die Affen voneinander abgrenzen, das könnten auch beliebige andere Figuren sein, die sieht man halt gar nicht mehr. Man sieht dann nur die großen Hell-Dunkel-Bereiche und die bilden ein großes Gesicht.
Angenommen, ein Kind würde jetzt dieses Experiment machen und das Kind kennt weder Darwin noch dieses Foto, Bild von Darwin, wie würde das im Gehirn dieses Kindes dann ablaufen?
Es würde sicherlich ein Gesicht sehen. das, es würde eben Darwin
das Gesicht kennen, eines alten Mannes.
Genau das, mit Bart. Also das würde wahrscheinlich schon erkannt werden. Ja. Das hat mir Richard Wiseman geschickt. Das ist ein toller britischer Psychologe, der macht auch so viele Wahrnehmungsuntersuchungen und hat auch tolle Filme im Internet. Aber das hat er geschickt im Darwin-Jahr. Und das fand ich schon von der Sache her irgendwie toll. Die Idee ist schon pfiffig, diese Affen. Und dann hat man Darwin, das ist irgendwie nett und das ist jetzt einfach da geblieben. Und die Idee des Nachbildes und ist sowieso wichtig. Das erlebt auch jeder fast dauernd.
Wenn wir jetzt noch eine knappe Minute Zeit hätten, würden Sie es schaffen, ein Experiment kurz zu erzählen, das Ihnen gut gefällt?
Ja, also da würde ich den Lila Jäger oder Englisch Lilac Chaser nennen. Das ist auch eine der ältesten Sachen auf meiner Zeit. Ich habe die angefangen und dann schickte mir ein englischer Kollege, Jeremy Hinton, eine E-Mail und sagte, do you take submissions? Also darf man auch was bei dir einreichen? Habe ich gesagt, hängt davon ab. Und da schickte er mir einen Lilac Chaser und ich war komplett begeistert, habe es ins Internet gestellt. Wir beide waren damals naiv, denn nach 2 Tage später wurde das in der ganzen Welt herum kopiert, inklusive den kleinen Fehler, den ich da aus Versehen eingebaut habe und eine Copyright, der innen drin steht.
Ausgangspunkt, ein Kreis mit blinkenden lila Punkten. Was passiert dann?
Ja, ich würde es vielleicht so beschreiben, zunächst graue Fläche und auf der Fläche sind in einem Kreisring 12 lila Scheiben angeordnet, wobei eine fehlt. Und diese Lücke, wo eine Scheibe fehlt, die wird immer im Kreis rumgereicht. Mhm. Also ist immer eine wird weggeschaltet. So, und man schaut in die Mitte von diesem Kreis und man sieht halt diese lila Scheiben außen, aber zwischen den Scheiben in dieser Lücke bewegt sich jetzt plötzlich ein grüner Ball im Kreis herum. Richtig kräftig grün, also gar keine Frage. Und wenn man jetzt auf den Ball schaut, sieht man, da ist ja kein grüner Ball, da ist einfach nur die graue Fläche, eben wenn diese lila Scheibe weggeschaltet wird.
Erklärung für diese Illusion?
Ja, das ist eine, die man tatsächlich gut verstehen kann und es ist auch eine von den ganz wenigen, die im Auge passiert. Und zwar, wenn man in die Mitte diese Anordnung ganz ruhig den Blick hält, heißt das, dass diese lila Scheiben jede für sich immer an derselben Stelle der Netzhaut erscheinen. Die Netzhaut adaptiert, das Wort erkläre ich gleich noch genauer, an das Lila. Und wenn dann Grau vorbeikommt, dann ist aufgrund der Adaptation wird die Gegenfarbe gesehen.
Also Adaptation heißt
auch. Jetzt erzähle ich nochmal Adaptation. Adaptation wird manchmal gesagt, das wäre eine Überanstrengung. Das ist völlig falsch. Tatsächlich ist es so, dass in der Netzhaut die verschiedenen Farb- und Helligkeitswerte dauernd einer Verstärkungsregelung unterliegen. Für die Fotokenner ein Weißabgleich. Es wird dauernd ein Weißabgleich gemacht. Und wenn jetzt an der Stelle dauernd nur lila ist, dann sagt das, ich muss lila runterfahren. Aha. Und wenn dann grau kommt, dann wird automatisch entscheidend dadurch die Gegenfarbe.
Funktionieren solche Prozesse, wie Sie sie gerade beschrieben haben, bei allen Menschen gleich? Oder gibt's auch Experimente, die beim einen bestimmte Geschichten im Hirn auslösen und bei anderen Menschen andere?
Also die allermeisten sind bei jedem gleich. Speziell, um beim Lilac Chaser oder Lila Jäger zu bleiben, das ist definitiv bei jedem Menschen gleich, denn das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir haben. Das ist ja auch kein Fehler, diese optische Täuschung, sondern es ist einfach Folge davon, dass unser Sehen damit zurechtkommen muss. Ich will Material, Farben erkennen, unabhängig von der Beleuchtung. Aha. Also den Tiger hinter den dem Urwaldblättern. Ja? Und tatsächlich ändert sich die Farbe im Laufe des Tages ganz stark. Morgens rötlich, mittags bläulich, abends rötlich. Wenn Sie jetzt sagen, Heim, es ist doch gar nicht bläulich mittags. Dann kann man nur sagen, ja, das liegt eben daran, dass das bei Ihnen so gut funktioniert. Ja? Wir regeln die mittlere Beleuchtungsfarbe weg, um trotz unterschiedlicher Beleuchtung die Farben der Materialien oder Tiere oder Pflanzen korrekt beurteilen zu können. Und Teil dieses Regelprozesses ist die Adaptation auf der Netzhaut. Und das sieht man im Lilac Chaser.
Also, das sind optische Illusionen, die, wie soll man das formulieren? Nichts anrichten bei Menschen. Aber es gibt natürlich andere Illusionsmöglichkeiten, mit Optik zu täuschen, zu tricksen, zu manipulieren. Extrem ausgeprägt aufgrund auch des technischen und digitalen Fortschritts. Professor Michael Bach, Sehforscher, Hirnforscher aus Freiburg. Angefangen hat's, glaube ich, in den 30er Jahren mit einem Foto, das die Herren Stalin und Trotzki ursprünglich gezeigt?
Naja, auf einer Tribüne. Das war, glaube ich, die erste große Bildmanipulation, wo nämlich Trotzki weggelöscht wurde in späteren Jahren, nachdem er in Ungnade gefallen war und ja sowieso ermordet wurde in Südamerika.
Ja, das haben die irgendwie technisch relativ geschickt hingekriegt?
Also, ja, mittelgut. Also die hatten ja damals keine digitalen Methoden. Bildretusche, wenn man sich das Bild anschaut, sieht man eigentlich, der ist irgendwie gefuscht worden. Aber man muss dann schon genau danach suchen. Also es ist gut genug, sodass es normalerweise durchgehen würde.
Ja, das ist natürlich dann hochgradig perfektioniert worden, ja, wenn man sich beispielsweise auch die klinisch sauberen Kriegsbilder anguckt, die man heutzutage geliefert bekommt.
Naja, also im Grunde ist es so, dass heute das Bild eigentlich verloren ist als Dokument. Mit Bildern kann man alles machen, man kann es beliebig gut machen. Es gibt natürlich immer noch Spezialisten, die zum Beispiel ermitteln aufgrund von Schattenwurf und leichten Farbschattierungen, dass die Bestandteile des Bildes zusammengesetzt worden sind. Aber generell kann man sagen, ein Bild hat jetzt überhaupt keine Beweiskraft mehr.
Das heißt, die Manipulationsmöglichkeiten sind unendlich und als Laie hat man kaum eine Möglichkeit.
Keine Chance, nö. Ich habe ein wunderbares Bildbeispiel mal gefunden, das zeige ich auch in meinen Vorträgen. Da sieht man eben so einen Gefangenen, der kniet irgendwie und jemand anders hält ein Gewehr an seinen Kopf. Und wenn man den Bildausschnitt ein bisschen verschiebt, sieht man, dass ihm jemand ein Wasserglas reicht. Ja, und wenn man das ganze Bild zusammen sieht, sieht man, das Gewehr ist eigentlich im Hintergrund. Das heißt, je nachdem, welchen Bildausschnitt man sieht, kommt ein 180 Grad andere Botschaft rüber.
Also ein, verzeihen Sie, ein korrektes Bild?
Das Bild ist wahrscheinlich schon korrekt. Es ist nur der Ausschnitt, den man da verschieben muss.
Weil meine erste Assoziation war jetzt dieses fürchterliche Foto, das diesen vietnamesischen Soldaten oder Offizier zeigt, der einen Gefangenen, der kniet, erschießt.
Ah ja. Ja, das ist mir gar nicht gut geläufig. Das habe ich aber, glaube ich, auch mal gesehen. Ja, darüber weiß ich jetzt nichts.
Ja. Diese Kriegsbilder, die wir sehen, also Sie haben gerade gesagt, also es gibt keine Glaubwürdigkeit mehr, was die Bilder angeht. Gibt es, wenn man sich die Kriegsfilme angeht, also die in den Nachrichten dann laufen, die richtigen Filme, gibt es da noch sowas wie Glaubwürdigkeit? Oder auch nicht mehr?
Das, also letztlich weiß ich das nicht wirklich. Ja, das ist eigentlich, also ich habe auf dem Gebiet kein eigenes Wissen. Und ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist allgemein bekannt, dass eben solche Aufnahmen auch gestellt werden. Wie oft das ist, kann ich nicht beurteilen. Ich würde jedenfalls einfach mich nicht drauf verlassen wollen.
Dann bringen wir es zum Schluss auf den Punkt Ihrer eigenen Homepage. Wie perfekt können Sie da fälschen?
Die ist überhaupt nicht gefälscht.
Das wollte ich Ihnen noch nicht unterstellen, dass Sie gefälscht haben. Die Frage war, wenn Sie diese böse Absicht hätten, könnten Sie?
Also es gibt sozusagen, was ein bisschen in Ihre Richtung, es gibt den Trick, ich halte einen Vortrag über optische Täuschung und dann zeige ich ein Bild, das sieht aus wie eine optische Täuschung, ist aber gar keine. Da ist die optische Täuschung selber wirklich vorhanden, rein manipuliert. Und wenn man dann Leute im Publikum hat, die eigentlich hier Experten sind, sie sagen, ah ja, das kenne ich. Und dann zeigt man, das war hier gar sogar echt. Das meinen sie aber wahrscheinlich nicht. Also optische Täuschungen können schon Lebenswirkungen haben. Also zum Beispiel, wenn man lange Autobahnen fährt. Nicht, dass ich fürs Autofahren wäre, aber wenn man lange Autobahnen fährt, dann gewöhnt sich das Gehirn an diese spezielle Bewegung. Man adaptiert, hat man vorhin schon, jetzt an die Geschwindigkeit. Und wenn man dann abfährt von der Autobahn, fährt man automatisch zu schnell, weil das Gefühl für Geschwindigkeit runtergeregelt worden ist. Da ist es schon richtig schlimm. Das kriegt man ja auch beigebracht, dass man darauf achten muss.
Das war die Gitarre von Carlos Santana, die auch unseren heutigen Studiogast in fast jeder Beziehung inspiriert. Professor Michael Bach, Augen- und Sehforscher aus Freiburg. Sie haben von Berufswegen viel zu tun gehabt, auch immer mit diversen Augenkrankheiten. Welche sind so die wichtigsten und möglicherweise auch die kompliziertesten?
Also es war ein nicht so ganz großes Spektrum. Das waren alles Erkrankungen, bei denen die Netzhaut irgendwie beteiligt ist und der Sehnerv. Mhm. Was ich selber gemacht habe, ich bin ja kein Augenarzt, ich habe elektrophysiologische Untersuchungen durchgeführt, was jetzt sehr großartig klingt, aber denke ich, man kann es sehr anschaulich und korrekt sich so vorstellen, das ist das EKG vom Auge.
Okay.
Also im Auge sind Nervenzellen.
Das Elektrokardiogramm.
Genau, so wie man sonst, was weiß ich, auf der Brust so Elektroden hat. Wir haben sehr feine Fädchenelektroden am Auge angebracht, nicht ins Auge, sondern am Auge. Und damit kann man die Funktion der Nervenzellen im Auge abhorchen.
Kann man damit auch bestimmte Krankheiten zu einem frühen Stadium erkennen und möglicherweise dann auch behandeln?
Ja, also erkennen auf jeden Fall, behandeln, das ist jetzt gerade so ein bisschen in Diskussion, ob man mit Elektrostimulation tatsächlich behandeln kann. Ich habe da meine Zweifel, aber es gibt da vielleicht kleine Wirkungen, wo man zumindest eine Krankheit etwas verzögern kann. Aber das ist ein Gebiet, da kann ja noch alles Mögliche passieren in den nächsten 30 Jahren. Generell geht es um Erkennung von Krankheiten bei dem, was ich gemacht habe. Also
zum Beispiel auch diesen grünen Star?
Ja, grüner Star, das ist sehr gut bekannt in der Bevölkerung, wo man immer an Augendruck denkt und Gesichtsfeldmessung. Häufig auch die Krankheit Retinitis pigmentosa, will man jetzt gar nicht wissen, aber das ist immerhin die häufigste Ursache für eine erbliche Erblindung, erblich bedingte Erblindung.
Gibt es auch einen deutschen Namen für?
Nee, die heißt einfach pigmentosa, okay. Ja, gibt es keinen deutschen Namen für.
Erbliche Erblindung, das klingt so endgültig und so fatalistisch. Kann man da was machen?
Ja, also es ist insofern gute Frage, weil man heute bei einigen Formen der Pigmentosa kann man tatsächlich was machen. Es gibt da verschiedene Ansätze. Das eine ist, dass man Genmanipulation macht, dass man also im Auge Material einbringt, dass das, was nicht richtig entwickelt wird, doch noch gebildet werden kann. Mhm. Und das andere ist, dass man so Chips ins Auge reinbringt, die dann das Bild aufnehmen wie in einer Kamera und dann elektrisch die Nervenzellen reizen. Das ist gerade alles ein ganz heißes Gebiet, wo richtig viel gearbeitet wird. Habe ich auch an einem kleinen Teil mitgearbeitet.
Hatten Sie auch mit Augenkrankheiten zu tun, die entstanden sind oder die entstehen als Folge von Diabetes?
Das kann man auch mit den Untersuchungsmethoden, die ich einsetze, überprüfen. Aber das funktioniert nicht sehr sensitiv. Da lohnt es sich bislang nicht. Aber auch gerade da gibt es neue Entwicklungen, wie man das hinkriegen kann. Also Diabetes ist ja auch so eine Krankheit, die sich wirklich ausbreiten wird. Wegen Ernährungsgewohnheiten, vielleicht sollte man sagen Ungewohnheiten. Und im Alter.
Missgewohnheiten.
Ja, das treffender, ja.
Unser Gast, Professor Michael Bach, eigentlich, um es nochmal zu sagen, von Haus aus Physiker, dann Hirnforscher, Sehforscher, Universität Freiburg. Sie haben viel mit verschiedenen, auch seltenen Augenkrankheiten zu tun gehabt, beruflich gesehen und auch, ich vermute, in relativ wenigen Fällen mit Dingen betraut, die nicht so schön sind. Also jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich sehe nichts mehr, weil er eine Versicherungssumme beispielsweise kassieren wollte. Das kriegen Sie raus, ob das
also,
stimmt oder nicht?
Das kommt tatsächlich gerade bei uns ziemlich oft vor. Und da gibt es das gesamte Spektrum. Da gibt es Patienten, die sehr selten Augenerkrankungen haben. Es gibt eine spezielle Makuladegeneration, wo man nichts sieht von außen oder wenn man die Netzhaut untersucht. Und es ist aber trotzdem so, dass da ein Schaden im Zentrum Netzhaut auftritt. Und das zum Beispiel, wenn so einem Patienten gesagt wird, sie simulieren, das ist ja auch schrecklich. Ja? Ja. Das heißt, da ist unsere Aufgabe rauszukriegen, ja, da liegt wirklich ein Problem vor. Dann gibt es psychologische Situationen in Familie, in Schule, wo Kinder sagen, ich kann nichts mehr sehen. Und dann gibt es einfach genauso Berufsunfall, wo man gerne von der Berufsgenossenschaft viel Geld haben will, weil man sagt, ich kann jetzt nichts mehr sehen.
So, und ich bin jetzt einer, von dem Sie nicht wissen, in welche Schublade Sie mich tun sollen. Und ich sage Ihnen jetzt einfach, ich sehe nichts mehr. Was machen Sie jetzt? Wir haben einen großen Spiegel jetzt noch besorgt.
Also jetzt mache ich es mal mit dieser Methode, nennt sich Spiegelraumbewegung. Ich nehme diesen riesigen Spiegel und halte ihn direkt
vom Sie müssen ein bisschen weg. Das muss ich jetzt erklären. Also, Sie haben mit Ihrem Jackett sozusagen das Mikrofon halb geschrottet. Deshalb würde ich Sie bitten, nochmal aufzustehen und einen Bogen um dieses Mikrofon zu machen.
Okay? Ja, das ist eine echte Live-Sendung.
Ich soll jetzt in einen Spiegel gucken.
Also ich habe jetzt den Spiegel gekippt und Ihre Augen haben sich mitbewegt. Das nennt man Spiegelraumbewegung und das lässt sich praktisch überhaupt nicht unterdrücken.
Und was habe ich
damit
jetzt simuliert?
Weiß ich jetzt, oder dass was Sie nicht blind sein können, weil mit dem Kippen des Spiegels Ihre Augen sich mitbewegt haben.
Zu 100% wissen Sie das jetzt?
Ich weiß sicher, dass Sie nicht blind sind.
Dass ich was
sehe? Wie gut Sie sehen, lässt sich damit nicht ermitteln. Da gibt es dann andere Methoden.
Okay, wir haben viele Fragen bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern, die wir aus einem ganz bestimmten Grund nicht beantworten können, weil es sehr spezielle Fragen sind zu sehr speziellen Augenerkrankungen und da eigentlich eine Ferndiagnose noch dazu eines Menschen, der kein Arzt ist, eigentlich unmöglich ist. Allerdings gibt es zwei Fragen, die wir quasi zum Ende der Sendung vielleicht doch noch behandeln könnten. Was sieht ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt und was sieht ein Mensch, wenn er stirbt?
Aha. Hm. Also wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ein Baby sieht, hat eine Sehschärfe von etwa 1/30. Ja, das sieht also sehr wohl, aber für uns würde das sehr verschwommen erscheinen. Nun ist das so, das Kind sieht ja, kennt ja nichts anderes. Das heißt, es wird es nicht verschwommen finden, sondern es ist, wie es ist. Und schon im Alter von 2 Tagen kann zum Beispiel ein Kind Bewegung, die nur aus bewegten Lichtpunkten besteht, zu einer Bewegung unterscheiden und kann zum Beispiel erkennen, ist das ein Mensch, der da läuft, oder steht die Person auf dem Kopf in dem Bild und läuft.
Und das wird dann immer besser.
Und das wird immer besser, klar. Dann kommt Farbensehen dazu, Stereosehen, Bewegungssehen ist schon früh da.
Was passiert, wenn der Mensch stirbt?
Ja, also genau weiß ich es ja noch nicht, aber es gibt ja viele die Berichte, dass man dann so, Tunnel. So einen Tunnel vor sich sieht. Und das liegt wahrscheinlich daran, die Blutversorgung im Gehirn, die ist so organisiert, dass je nachdem, wie es genau ausfällt, dass aber gerade die Peripherie, also das Außenrum, verschwinden kann und im Zentrum das Sehen noch länger funktioniert. Das heißt, Leute, die sozusagen zurückgeholt werden und so einen Tunneleffekt berichten, das kann diese ganz einfachen Hintergrund, wie die Blutversorgung im Gehirn organisiert ist, haben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Professor Michael Bach.
Eins gehört.